Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Amen. Hört Gottes Wort aus dem Propheten Jesaja im 42. Kapitel. Siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Der Herr segne dies Wort an unseren Herzen. Amen.
Amen.
Ihr Lieben, was wüssten wir über die Bedeutung der Christgeburt, wenn wir nur die Berichte von Weihnachten hätten? Von Lukas, was wüssten wir? Und von Matthäus, also die Evangelien, wenn wir nur wüssten, was ringsum die Christgeburt geschehen ist, dann wüssten wir noch recht wenig über das, was Gott getan hat. Und man hat ja so den Eindruck, dass viele Menschen jetzt aus der Weihnachtszeit kommen und den Weihnachtsbaum wegräumen und die Geschenke verstauen bzw. wegwerfen, wenn sie aufgegessen oder kaputt gegangen sind. Und dass von Weihnachten bloß, naja, der Gedanke bleibt, es sollte ein Fest des Friedens werden. Vielleicht ist es auch geworden, vielleicht auch nicht so richtig. Vielleicht nächstes Jahr. Wie können wir die ganze Größe der Christgeburt erkennen und verstehen? Und was können wir mitnehmen? Jetzt, in das neue Jahr von Weihnachten, wenn wir nicht dabei stehen bleiben wollen, bei dem Kind und vielleicht den süßen Klängen der Weihnachtslieder, wie geht es weiter? Gut. Wir wissen natürlich, wie die biblische Geschichte weitergeht. Wir wissen, was Jesus getan hat. Und wir werden es ja dieses Jahr bei der kurzen Zeit bis zur Passionszeit geradezu im Zeitraffer uns anschauen und betrachten und dann sehr bald den Blick auf das Leiden von Jesus werfen. Aber bevor es soweit ist, wollen wir heute uns noch einmal zusammenfassen lassen und erklären lassen, wie er da gekommen ist, was da geschehen ist bei der Christgeburt durch den Propheten Jesaja. Wie kann man es kurz auf den Punkt bringen, warum Jesus in diese Welt gekommen ist? Nun ja, wir würden wohl kurz sagen, um uns zu erlösen oder um das Paradies wieder aufzuschließen für uns. Wir wollen mal auf die Worte des Propheten Jesaja achten, wie Jesaja uns, unseren Heiland, hier erklärt. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Der Prophet Jesaja redet von einem Knecht. Von einem Bediensteten. Er redet von einem, der auf der sozialen Rangordnung ganz unten rangiert, der die Befehle von anderen ausführen muss und die Anweisungen, der nicht selbstständig ist, der zu dienen hat und ganz froh sein kann, wenn er dafür entlohnt wird oder wie ein Knecht vielleicht früher, dass er was zu essen bekommt und einen Platz, wo er sich abends zum Schlafen hinlegen kann. Siehe, das ist mein Knecht, sagt Jesaja in Gottes Auftrag. Und wir könnten auch das über die Krippe schreiben. Schau hin, in die Krippe, das Kind, das dort liegt, das ist mein Knecht. Oder wir fangen an zu grübeln und sagen, um wen handelt es sich eigentlich hier, wenn Jesaja von Gottes Knecht redet? Nun, so klar ist das nun wieder nicht, wenn wir allein den Propheten Jesaja lesen. Die jüdischen Ausleger, die haben zuerst vermutet, dass Gott wohl das ganze Gottesvolk meint mit seinem Diener, mit seinem Knecht, das ganze Volk Israel. Aber das ging auch nicht so richtig auf, denn dann nicht bloß ein paar Verse weiter wird gerade dieser Knecht dem Volk Israel gegenübergestellt. Das kann also nicht das Volk als Ganzes sein. Moderne Ausleger halten die Frage nach wie vor für ungeklärt und deuteln herum, ob Jesaja vielleicht von einem fernen König redet, der dem Gottesvolk Gutes tut. Wenn wir es wissen wollen, wer der Knecht ist, von dem Jesaja hier redet, da können wir uns vor Augen führen, dass es ja nicht das einzige Wort ist mit diesem Knecht Gottes. Ab dem 42. Kapitel, das geht dann bis zum 53. Kapitel, ist immer wieder die Rede von diesem besonderen Knecht Gottes. Und wenn wir wissen wollen, wer das ist, dann schauen wir am besten mal zu dem Kämmerer aus dem Morgenland. Ihr kennt ja die Geschichte, wie Philippus, einer der Apostel, entrückt worden ist in die Wüste nach Süden, und da kommt dieser hohe Staatsbeamte der Königin Kandate und liest eine Schriftrolle und versteht nicht, was er da liest. Der Inhalt aber der Schrift war, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tat er seinen Mund nicht auf. Und dann lesen wir weiter. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Der hatte genau die gleiche Frage. Wer ist denn dieser Knecht Gottes, den Jesaja, der Prophet, immer wieder besingt? Und dann heißt es ganz einfach: Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit diesem Wort der Schrift und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Das ist Jesus, von dem der Prophet Jesaja noch mit etwas verschlüsselten Worten redet und Jesus bekannt macht. Jesus, und wenn wir in der Weihnachtszeit so wollen, das Kind in der Krippe, das ist der Knecht Gottes, der auf die Erde gekommen ist, um Gottes Auftrag auszuführen. Wir können es genauer noch sagen, wer dieser Gottesknecht ist. Jesus selber zitiert nämlich genau diese Verse, die wir heute betrachten, aus dem Jesaja-Buch, im 42. Kapitel. Und zwar, als Jesus aufgefordert wird, noch mehr Kranke zu heilen und noch mehr offensichtliche Wunder zu tun, da führt Jesus selber diese Worte an, nämlich, dass der Gottesknecht nicht schreien noch rufen wird, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen, dass Jesus nicht gekommen ist, um ein großes Spektakel zu machen. Wer kann uns den Propheten Jesaja besser auslegen als Philippus, der von Gottes Geist in die Wüste dahin gebracht worden war, oder wer kann uns den Propheten Jesaja besser auslegen als Jesus selbst? Wenn wir in das Neue Testament schauen, dann wird es ganz klar: Der Prophet redet in Gottes Auftrag von dem Knecht Gottes, nämlich von Jesus. Jesus erniedrigte sich, er wurde Knecht, oder er nahm Knechtsgestalt an, wie es heißt, er erniedrigte sich, um zu dienen. Dazu ist er in die Welt gekommen. Wenn wir in dieser Epiphanias-Zeit uns daran erinnern lassen, wer dieses Kind ist in der Krippe, dann können wir es damit erklären. Es ist der Knecht. Der Knecht Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und natürlich wird uns klar, dass es ein herrlicher Knecht ist. Ein Knecht, der zugleich Herr ist. Gott und Mensch. Der Herr aller Herren, der Kyrios, der Herr Zebaoth, der Sohn des Höchsten, der wird ein Diener, gering und arm, ein Knecht der Sünder. Der Prophet Jesaja geht weiter und beschreibt, wenn wir so wollen, das Kind in der Krippe, wie es weitergehen soll, wer das ist. Ich halte ihn. Ja, Gott hat ihn gehalten. Denken wir an den Kindermord in Bethlehem, den sich Herodes ausgedacht hatte. Gott hat sein Kind bewahrt und hat Josef zuvor noch auf den Weg geschickt bis nach Ägypten. Ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Dieser Knecht Gottes ist Gottes Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich denke, da klingen uns auch schon in Ohren die Worte, die aus der Stimme aus dem Himmel kamen bei der Taufe von Jesus. Ihr wisst ja, Jesus kam zu Johannes an den Jordan, wollte sich taufen lassen und Johannes wehrte ab. Ich müsste doch von dir getauft werden. So sagte er ganz richtig. Doch Jesus wollte es alles so geschehen lassen. Und dann heißt es, als er aus dem Wasser stieg, dann kam diese Stimme aus dem Himmel. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. An welchen Menschen hat Gott rückhaltloses Wohlgefallen? Er liebt seine ganze Schöpfung, ja. Aber er ärgert sich doch immer wieder, wenn wir von ihm weglaufen. Wenn wir gegen ihn murren und das Schicksal, was er uns auferlegt hat. An wem kann er wohlgefallen haben? Ja, an diesem Knecht, an diesem Auserwählten. Da wird uns von den Propheten schon hier angedeutet, dieses Kind war sündlos. An dem Menschen, wo Gott Mensch geworden ist, da konnte Gott rückhaltlos wohlgefallen haben. Das Kind, das Maria zur Welt gebracht hatte, wird nicht sündigen, wird nie das Wohlgefallen des himmlischen Vaters kränken. Selbst, wie wir es heute gehört haben, in der Lesung des Evangeliums, als Jesus als der Zwölfjährige in den Tempel kam und dann dort blieb, hat er sich nicht versündigt. Denn es war seine Aufgabe, zu dem dort zu sein, in dem Haus seines Vaters, nämlich seines himmlischen Vaters. Und Jesaja erklärt weiter über diesen Knecht, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und dann ist die Rede davon, dass Gottes Geist auf ihm ruht. Wir kennen es aus alttestamentlichen Berichten, wenn Gott spezielle Diener eingesetzt hat für sein Volk, Propheten oder die Könige, den Saul oder den David, die wurden gesalbt. Und dann heißt, der Geist Gottes kam auf sie. Und sie konnten besondere Weisheit bekommen oder konnten besonders in besonderem Maß Gottes Wort reden. Sie waren ausgerüstet für diesen wichtigen Dienst. Und so heißt es von diesem Knecht Gottes. Gottes Geist ist auf ihm. Jesus ist der Gesalbte. Der Gesalbte ist mit Gottes Geist. Und ihr merkt selber, hier wird es für unser menschliches Denken und Verstehen ein bisschen schwierig. Wir stehen da vor einem, wenn man so will, trinitarischen Rätsel. Dass einerseits Gott selbst der Mensch geworden ist, das ewige Wort hat Fleisch angenommen und wohnte unter uns. Der ewige Gott ist Mensch geworden. Und dann heißt es aber, dass er Gottes Geist bekommen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, wie kein Gott sich selber sich geben. Da ist unser Denken so ein bisschen am Ende, aber wir wollen es so stehen lassen. Gottes Geist ist auf diesem Knecht, der Mensch, Jesus, ist begabt von Gottes Geist. Ja, aber er ist eben Gott selber. Er ist beides Gott und Mensch zugleich. So wollen wir es glauben, auch wenn wir es nicht so ganz verstehen können. Und wir sehen es ja an dem, was Jesus dann getan hat, mit welcher Weisheit er die List der Pharisäer durchschauen konnte, mit welcher Liebe er die Sorgen der Menschen auf ihrem Herzen oft ahnen und wissen konnte. Wir wissen ja, mit welcher Vollmacht er sogar den Naturgewalten begegnen konnte, sogar dem Tod. Da ist Gottes Geist auf diesen Menschen Jesus gewesen. Ja, dieser Mensch ist selber Gott. Als Christen sind wir also Nachfolger von diesem Knecht Gottes. Wir tragen diesen Namen des Christus, des Gesalbten, von diesem König, von diesem Arzt. Aber hier eben wird unser Blick schon gelenkt darauf, dass er der Knecht Gottes ist. Wir nennen uns nicht nach einem großen Religionsgründer, wir nennen uns nicht nach einem besonderen Weisen, wir glauben nicht an einen besonderen, hervorragenden Menschen, einen König, einen Star, sondern an einen Knecht. Wir sind benannt nach Gottes Knecht, wenn wir Christen heißen, und diesem wollen wir nachfolgen, einen Knecht, der unsere Lasten trägt. Ja, was tut dieser Knecht, den die Könige aus dem Morgenland besucht und angebetet und beschenkt haben? Ja, er wird für unsere Sünde büßen, am Kreuz sterben. Aber Jesaja sagt es eben noch mit anderen Worten. Und wenn wir diese Verse aus dem 42. Kapitel lesen, da fällt ein Wort immer wieder auf. Der Knecht wird das Recht unter die Heiden bringen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichtet. Bei dem Dienst dieses Knechtes, da geht es also um göttliches Recht. Da könnten wir nun wieder missverstehen und denken, Jesus ist also doch gekommen, um sozialen Frieden zu bringen, um Ungerechtigkeit in dieser Welt zu beseitigen, um die Unterdrücker zu stürzen und die Niedrigen zu befreien. Da gab es ja immer wieder solche Strömungen, die so ein soziales oder sozialistisches Evangelium gepredigt haben. Oder diese Theologie der Befreiung, was in der katholischen Kirche auch mal ganz populär war. Geht es darum, wenn dieser Knecht Recht spricht? Also wenn wir uns für die Unterdrückten halten würden, dann könnten wir uns ja darüber freuen, dass da einer kommt und uns befreit. Aber wenn wir uns vor Augen führen, dass er ja göttliches Recht durchsetzt, göttliche Gebote, dann müssten wir uns ja nur noch fürchten vor diesem Knecht Gottes. Denn dann käme er mit der Rute, dann käme er mit dem Schwert, dann würde er drohen und strafen müssen, denn wir wissen es ja genau, dass wir das göttliche Recht auch nicht eingehalten haben, dann wäre er der Richter mit den stechenden Augen, der genau sieht, wo du Gottes Gebote übertreten hast. Und wie schafft er Recht, dieser Knecht? Er schafft Recht nicht durch eine Justizvollzugsanstalt, auch nicht dadurch, dass er uns die Strafen der Hölle heiß macht und uns so dadurch zwingt, aus Angst Gottes Willen zu tun. Gottes Recht, Gottes Gerechtigkeit, die sieht ganz anders aus. Und wir wissen es vom Bibellesen, besonders in den Paulusbriefen, was damit gemeint ist, wenn Gott des Knecht das Recht schafft. Er schafft die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er macht uns recht vor Gott. Er erklärt uns gerecht vor Gott. Oder wie es hier heißt bei dem Propheten Jesaja, er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichtet. Also das heißt ja, dann wird er verlöschen. Dann wird er zerbrechen, wenn das Recht aufgerichtet ist. Und da hören wir schon diese Worte am Kreuz, dass Jesus sagt, es ist vollbracht. Das Recht ist wieder hergestellt. Und dann verlöscht er, dann neigt er das Haupt und verschwiegt. Der Gottesknecht zerbricht für unsere Schuld. Er wird sein Leben erlöschen lassen, damit wir leben können. Das ist die Arbeit dieses Gottesknechts. Er hat eine schmutzige, eine schwere Arbeit zu tragen. Nicht viel später im Propheten Jesaja heißt es, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Das ist die Arbeit, die der Gottesknecht zu tun hat. Unsere Sünden tragen, unsere Missetaten wegzuräumen. Er hat das Recht aufgerichtet, indem er in seinem Leben die Gebote vollkommen eingehalten. Und dann ist er hingegangen und hat unsere Strafe getragen. Nach menschlichem Verständnis ist das ja eigentlich schreiendes Unrecht, wenn ein anderer für meine Sünde gestraft wird. Aber das ist das göttliche Recht der Gnade und Barmherzigkeit. Er hat uns so sehr geliebt, dass er diesen Ausweg ersonnen hat. Er hat seinen Knecht gesandt, um diese Arbeit zu vollbringen, um unsere Missetat zu tilgen und unsere Sünde abzuwaschen. Da steckt so viel drin in diesem Wort über den Gottesknecht. Wie wird er arbeiten? Wird er eine Arena mieten und ein großes Schauspiel vorführen und Tausende begeistern und dann gewaltig predigen? Nein, er wird nicht schreien, noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Er trägt in Treue das Recht hinaus. Jesus hat es abgelehnt, dass man ihn zu dem großen Brotkönig macht oder zu dem großen Wunderheiler. Auch heute legt er nicht Wert auf prunkvolle Kirchen oder gewaltige Starprediger oder Weltklasse Musik. Dieser Knecht kommt nicht, um den Erfolgreichen noch mehr Erfolg zu geben oder denen, die sich gerecht fühlen, sie zu bestätigen in ihrer Selbstgerechtigkeit. Er kommt nicht zu den Glaubenshelden. Der Messias ist kein Held, in dessen Schatten wir ein bisschen Ruhm sammeln könnten. Das ist ja manchmal so die Klage unter Christen, dass die Kirche einfach zu bescheiden auftritt, zu klein ist, zu wenig attraktiv, zu wenig und eine laute Stimme hat in den Medien zwischen all den anderen Stimmen. Nun, all diese weltlichen Hoffnungen auf ein weltliches Reich, und mag es ein tausendjähriges Reich sein, die können wir alle beiseite legen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Der Gottesknecht veranstaltet kein Gebrüll. Auf den Gassen, er macht keine Massenveranstaltungen. In der Abgeschiedenheit, auch heute noch, des persönlichen Gesprächs, da will er, dass sein Zeugnis weitergegeben wird in der stillen Stube, wo Bibel gelesen wird, da wird seine Stimme gehört. Dort, wo Eltern ihren Kindern die biblischen Geschichten erzählen, dort, wo wir selber die Bibel aufschlagen, dort finden wir die leise Stimme der Barmherzigkeit und Vergebung, dort, wo wir zum Gottesdienst zusammenkommen. Jesus will schon, dass sein Wort weiter gesagt wird, und wir sollen es nicht verheimlichen, aber Jesus will eben keine Reklame, er will Zeugnis von der Botschaft, die er hat aufschreiben lassen. Wir wollen voll Freude. Diesen Namen des Knechtes tragen, des Gottesknechtes Christen sein. Wir wollen auf sein Wort hören, daran glauben, dass er unter Brot und Wein zu uns kommt. Und wer kommt in den Genuss des Dienstes dieses Knechtes, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ein gedemütigtes Herz, ein zerschlagener Geist, das sind die, zu denen dieser Knecht kommt, um das angeknickte Rohr eben nicht vollends zu zerbrechen, sondern aufzurichten. Er kommt zu dem glimmenden Docht, aber nicht, um das Feuer ganz zu löschen, sondern um es wieder anzufachen. All das, wo wir unser Unvermögen sehen, wo wir sehen, dass unsere Leistung eingeknickt und unser Silber beschlagen ist. Und wir merken, dass das Licht nur noch flackert oder der Docht nur noch glimmt. Da will er kommen und seine Gerechtigkeit bringen und sein Recht ausrichten. Da will er uns gerecht machen vor unserem himmlischen Vater. Ja, ist dieses Kind in der Krippe. Wir wollen es mitnehmen in die Epiphanias-Zeit. Es ist der Knecht. Er versorgt dir das Recht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.